Seelenfutter, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich heute in Bremen sein kann. Und ich besuche eine ganz, ganz liebe Freundin, Gerda Cordes. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und ich habe viel von ihr gelernt, an Lebenskunst. Sie ist eine ganz starke Frau und was sie zu dieser starken Frau gemacht hat, wie sich das zeigt, darüber möchte ich heute gerne mit ihr sprechen. Danke, liebe Gerdi, dass ich bei dir sein darf.
Danke, dass du bei mir bist.
Der stärkste Satz, den ich von dir gelernt habe, ist der Satz, es ist, wie es ist. Du beherrschst diese große Kunst, zu akzeptieren, was ist, um dann das Beste draus zu machen.
Ja, das ist manchmal ganz gut gewesen. Denn es geht ja nicht alles glatt im Leben. Und wenn man zurückblickt, ganz weit zurück, dann war das noch eine ganz böse Zeit, als ich jung war, als ich eigentlich in dem Alter war, in dem man allerlei Dummes, Ausgelassenes machte. Das gab's damals nicht, das war nicht drin. Es ist die Kriegszeit gewesen. Und da lernt man, das so zu nehmen, wie es ist, weil man es nicht ändern kann. Denn wenn ich dann auch rumgemotzt hätte und es hätte mir nicht gepasst, es hätte sich nicht geändert. Aber so, wenn ich das annehme und sage, so ist das, nun mache ich das Beste drauf, dann ist es leichter. Es ist auch ein Selbstschutz. Das Leben ist leichter. Wenn ich zornig bin, dann ist der Tag nicht gut. Aber wenn ich mich drauf freue, weil ich vielleicht eine Kleinigkeit an einer Situation ändern kann, dann ist der Tag ganz anders. Dann scheint die Sonne.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, das ist so ein kleines Gebet, Herr, gib mir den Mut, das zu ändern, das ich ändern kann. Und gib mir die Gelassenheit, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Das ist sehr schwer. Und das kann man nicht ohne Weisheit. Aber wenn man sich Mühe gibt oder wenn man das annimmt, so wie das jetzt, das sagte ich ja schon, wie das jetzt im Augenblick ist, dann merkt man, was man nicht ändern kann. Und was man ändern kann, da ist man ganz schnell bei. Das ist so. Aber das ist auch eine Begabung oder eine Lebenseinstellung.
Ja. Und du bist ja eigentlich nicht die Frau, die alles so hinnimmt, sondern du bist ja die Frau, die auch gerne gestaltet, die gerne aus einer Situation das Beste macht. Ich glaube, das hast du so ein bisschen von dem Papa gelernt.
Ja, ich habe ja von früher schon mal erzählt, als ich bin die einzige Tochter und als ich klein war und ich habe nie sagen dürfen, ich kann das nicht. Dann stand er vor mir, bückte sich, hob den Zeigefinger hoch und sagte, sag nicht, du kannst das nicht. Den Satz habe ich nie sagen dürfen. Aber wenn ich dann gesagt habe, wie macht man das denn? Dann hatte er unheimliche Geduld, mir das zu erklären. Und wenn ich das fünfmal nicht kapiert habe, dann hat er mir das mit der gleichen Ruhe das sechste Mal erklärt. Vielleicht habe ich daher auch einen Teil der Ruhe, der innerlichen Ruhe.
Und diesen Satz, es ist, wie es ist, den hast du im Laufe deines Lebens ja auch schon oft anwenden müssen und können. Das war ja auch existenziell. Es gab ja auch wirklich Situationen, die waren schwierig, die waren schwer. Und trotzdem hast du immer versucht, das Beste draus zu machen.
Es gab natürlich gleich nach dem Kriege 45 Situationen, die alles auf den Kopf stellten. Ich wollte weiter zur Schule gehen, als ich vom Arbeitsdienst kam. Das ging nicht mehr, die Eltern waren ausgebombt. und lebten auf dem Dorf. Ich konnte auch weiter nichts machen. Ich hatte meine Handelsschule fertig und wollte dann aber weiter noch zur Schule gehen, aber das war nicht. Also musste ich mir was suchen. Ich fand aber nichts, als ich 45 dann von der Flucht von Berlin nach Haus kam. Da gab es nichts und wir wohnten auf dem Dorf. Und ich bin zum Bauern gegangen, zu guten Bekannten von meinen Eltern und habe gesagt, sag mal, bei euch fehlt doch eine Magd. Ja, dann komme ich jetzt. Und dann habe ich gelernt melken und habe gelernt den Kuhstall ausmisten und habe gelernt, was man als Gärtner, die hat eine Gärtnerei, was man da machte. Und ich war ein ganz anderer Mensch, weil ich eine Aufgabe habe. Vielleicht ist das, was mir fehlt, dass ich immer eine Aufgabe haben muss.
Mhm. Eine große Aufgabe hast du dir ja auch als Rentnerin gesucht. Du bist ja lange, lange Jahre engagiert gewesen beim Kinderhospiz Löwenherz in Sieke, wo du ja lange Jahre gewohnt hast.
Da bin ich noch engagiert. Es ist unwahrscheinlich, aber ich habe noch Verbindungen. Ich werde alle 14 Tage rufe ich da an und ich weiß genau, was da los ist.
Mhm. Und das war ja auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die du da übernommen hast. Löwenherz, das ist ja ein Begriff in ganz Deutschland. Ich glaube, da sind jetzt auch im Nachhinein noch viele Hospizgruppen entstanden. Und es gibt so eine schöne Geschichte, an die erinnere ich mich so gerne. Du hast mal auf der Fahrt von der Schweiz zurück nach Deutschland neben einem jungen Mann im Zug gesessen.
Das wusste ich aber nicht. Neben einem Arzt gesessen und der hat mir von seiner Mutter erzählt, dass die jetzt etwas über 60 wäre und sie wäre so ungeduldig und sie wäre Witwe und es wäre nicht mit ihr auszukommen. Daraufhin habe ich gesagt, das verstände ich nicht. Wir hatten ein wunderbares Gespräch und er sagt, na, hat sich dann bedankt und hat gesagt, das werde ich alles meiner Mutter erzählen. Und ein paar Tage darauf komme ich ins Löwenherz, da hieß es, wann verreist du wieder? Wieso soll ich verreisen? Ja, das ist so ein, dass wenn du mit der Bahn fährst, dann kriegen wir Geld. Ich sage, ihr kriegt Geld, wenn ich mit der Bahn fahre. Ja, da hat sich ein Herr Doktor aus Hamburg gemeldet, hat einen dicken Betrag überwiesen und hat gesagt, ich muss mich noch bei Frau Cordes bedanken für das wunderbare Gespräch.
Ja, das ist eine große Begabung, die ich bei dir auch so schätze. Du bist jetzt in einem Seniorenwohnheim in Bremen, einer Residenz, und du findest immer gleich Anschluss. Da ist immer gleich Leben um dich herum.
Ja, das habe ich hier auch habe ich mich selber drüber gewundert. Ich war noch keine 6 Wochen hier, da saß ich im Beirat. Ich wusste erst gar nicht, was ein Beirat war. Ich sage, ich müsste mich mal aufklären, was soll ich da? Inzwischen, weil ich ja nun schon über 2 Jahre bin, jetzt bin ich aus dem Beirat ausgetreten, weil ich der Meinung bin, man wird immer für 2 Jahre gewählt und wenn man schon 94 ist, dann muss man nicht mit 96 noch im Beirat sitzen. Dann gibt es Jüngere, aber hab keine Sorge. Ich weiß genau, was im Beirat los ist.
Es gibt ja diesen schönen Satz von Joachim Fuchsberger, alt werden ist nichts für Feiglinge. Nun hast du mir ja mal gesagt, auch wenn man immer versucht, alles positiv zu sehen, so ganz einfach ist das mit dem Altwerden und all dem, was dazu gehört, ja dann doch nicht. Und du lernst auch Menschen kennen, auch hier jetzt in deinem neuen Zuhause, die haben es richtig schwer, das anzunehmen und schaffen das auch nicht, aus dem, was möglich ist, das Beste zu machen. Kannst du denen weiterhelfen?
Nein, Ich habe mal in einem Buch von Wilhelm Raabe einen Satz gelesen. Es war die Zeit, als die Zukunft nur noch Erinnerung war. Ich habe das als junge Frau nicht verstanden und habe da lang drüber nachgegrübelt. Heute weiß ich, ich lebe in der Zeit, als die Zukunft nur noch Erinnerung war. Und wenn du gute Erinnerungen hast, dann kramst du da drin rum wie in einer Schieblade und holst immer was vor und denkst, das war schön, das, oh ja, das weißt du noch. Und dann erlebst du das nochmal und das macht froh.
Du hast mal gesagt, du hast so eine Schatzkiste. Das ist die, die mit den guten Erinnerungen gefüllt ist. Und ja, dass es manche Tage gibt, da öffnest du in Gedanken deine Schatzkiste. Und ich glaube, du hast da auch einen großen Reichtum drin.
Ich kann das in Gedanken noch mal miterleben. Genau wie ich das damals erlebt habe. Und manchmal kommt dann die Sache, Mensch, da hast du dich eigentlich nicht gut behalten. Das müsste doch eigentlich, siehst du, da hast du einen großen Fehler gemacht. Und dann wieder eine Sache, wo man sagen kann, das hast du eigentlich gut gemacht. Das war schön. Und da ist so viel zu erzählen, aber da will ich gar nicht mit anfangen, denn platzt hier.
Als wir uns das erste Mal getroffen haben, da hast du mir ein Buch überreicht. Ein Buch, das du selbst geschrieben hast mit dem Titel Wo der Mond im See versinkt. Da hast du deine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern festgehalten, schriftlich in fiktiven Briefen. Und das ist so gut zu lesen, weil du mit so einem wachen Geist durch die Welt gehst und weil das Schreiben, glaube ich, etwas ist, womit du auch vieles aufarbeitest, an Gefühlen, an Eindrücken, auch an Traurigkeit. Und ich habe den Eindruck, das verbindet uns auch, dass wir beide dieses Medium Schreiben haben.
Ja, das verbindet uns. Allerdings kann ich das nicht so gut wie du. Ich kann das nur so, wie man das Volksmund sagt, die schreibt prima Schnauze, so wie ich denke. Ich kann die Worte nicht gut dahinsetzen, aber so wie ich denke, schreibe ich das auf und dann erlebe ich das alles nochmal. Und das Buch ist dadurch entstanden, gleich nach der Wende wurde mein Mann, der war Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, und diese Industrie- und Handelskammer hat ein besonderes Ressort, das heißt Senioren helfen. Und die, die schon in Rente sind, die werden dann gefragt, machst du nicht helfen? Und so ist er damals nach Neubrandenburg gegangen und hat in der Kammer mitgeholfen, das Berufswesen umzustellen. Ja, und dann wurde ich angesprochen von der Zeitung. Sag mal, was tust du hier noch? Mach, dass du da hinkommst und schreib auf, damit wir hier wissen, wie es da ist. Und das habe ich dann auch gemacht, weil man mir das ja angetragen hat. Und da sind jede Menge Artikel gewesen. Und dann ist man auf die Idee gekommen, nee, das geht nicht. Da musst du was machen. Da musst du ein Buch von machen. Nein, das konnte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, dann kannst du das, wenn du das machst, nur Briefe schreiben. Briefe schreiben kannst du. Und so ist das Buch entstanden.
Schön. Liebe Gerdi, du hast einen ganz besonderen Brief geschrieben. Einen Brief an deinen verstorbenen Mann. Es ist mir eine Ehre, dass ich diesen so persönlichen Brief jetzt vorlesen darf. Mein lieber Mann, heute vor 3 Jahren bist du von mir gegangen, hast dich auf einen langen Weg begeben, von dem du nie zurückkehren wirst. Obwohl, verlassen hast du mich nicht. Du bist immer noch bei mir. Oft ist es mir, als hörte ich deine Stimme, die mir so vertraut war und die mir so manchen Rat gegeben hat. Früher, als du noch bei mir warst. Aber auch heute, wenn ich mal so ganz allein bin und nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll. Es tut mir gut, das Schreiben, das stille Zusammensein mit dir. Es ist, als ob du über meine Schulter siehst. Wenn du mich fragst, wie geht es dir? Und ich soll dir ganz ehrlich antworten, so muss ich dir sagen, manchmal nicht gut. Du fehlst mir. Dein Lachen, dein Ruf, komm mal schnell, ich muss dir was sagen, dein Rat. Aber du musst keine Sorgen haben, dass ich viel allein bin. Allein bin ich nur, wenn ich es selbst möchte. Wir haben das Glück, dass wir viele Menschen kennenlernen durften. Menschen, mit denen wir gerne zusammen waren und mit denen ich auch heute noch gerne zusammen bin. Es tut mir gut, wenn du dann immer wieder ins Gespräch kommst, wenn es heißt, weißt du noch, damals? Die Zeit, nachdem du von mir gegangen bist, war hart. War, als ob die Sonne sich hinter dicken Wolken verkrochen hätte. Das Haus war leer, so trostlos leer. Keiner rief, keiner fragte, keiner schaute mich an, keiner berührte mich. In dieser Zeit lebte ich wie in einem Vakuum. Inzwischen ist das alles anders geworden. Inzwischen lugt die Sonne hinter den dicken Wolken hervor. Ich habe meine Tage ausgefüllt mit Pflichten und tausend Dingen. Pflichten, fragst du? Ja, Pflichten habe ich einige übernommen. Es ist so wichtig, dass man gebraucht wird, dass man noch Freude bereiten kann. An deinem Bild auf meinem Schreibtisch steht immer eine Vase mit einer roten Rose. Dein Mutzlein. Gerdi, du hast zwei Söhne. Ich stell mir mal vor, wie die Gerdi als Mutter war. Goethe hat ja mal den schönen Satz gesagt, wenn die Kinder klein sind, dann gib ihnen Wurzeln. Wenn die Kinder größer werden, dann gib ihnen Freiheit, also gib ihnen Flügel. Bist du so eine Mutter, die ja, sowohl die bin, Wurzeln
ich,
wie
ich
auch
war, ich die war Freiheit keine gibt. Mutter. Ich war mehr Freundin.
Ah.
Ich habe sie auch zu Streichen angeregt. Wir haben unmöglichste Sachen zusammen gemacht, die an die waren. 4 und 5, 5 und 9 und dann haben wir angefangen, Skat zu kloppen. Wir haben da gesessen und haben uns furchtbar geärgert, gegenseitig mit den Skat zu kloppen. Wir haben angefangen, mit dem Luftgewehr zu schießen und ich musste meine Jungs, auch wenn wir mal über den Rummelplatz gegangen sind und die waren schon größer, dann haben sie gesagt, wir schießen einen aus. Aber nicht die drei Männer, nein. Dann haben sie mich erst mal vorgeschuckt, fang du schon mal an. Und dadurch ist die Verbindung, ja, sie haben auch nicht lange Mutter gesagt. Oder Mutti oder Mama. Ich weiß gar nicht, wann das eingefallen ist. Sie sind jedenfalls mit einmal auf die Idee gekommen, also ich wäre gar keine Mutter. Und so wurde ich mit Vornamen angeredet. Und dann war der Fall erledigt.
Das ist ja spannend. Und wie ist die Beziehung heute? Ich weiß, der eine Sohn wohnt in der Schweiz, der andere wohnt ja hier in Bremen. Ist das bestimmt ein bisschen anders, als ich mir das so von zu Hause vorstelle? Wir waren immer ganz eng beieinander und man hat immer alles mitgekriegt vom anderen auch und hat auch mal mitgeredet und so. Ich stelle mir das bei dir ein bisschen anders vor.
Nein, das ist ganz anders. Die sind zu selbstständig. Die lassen sich nicht dazwischen rumquatschen. lassen sich wohl helfen von mir, vor allen Dingen der Manfred mit den 3 Kindern. Da hatte ich meine Oma-Tage.
Ist dir das mit den Enkeln auch so gelungen wie bei den eigenen Kindern, dass du im Grunde genommen ihre Freundin warst?
Mit den Großkindern?
Ja.
Ja, da ist ein Großkinder sowieso, das war klar. Aber auch mit den Urgroßkindern. Da war der Zinan, heute ist er 17, da war er vielleicht so 4. Dann sagte er mir mal, Oma, du sagst immer, du bist eine alte Oma. Ich sage, das stimmt doch. Kannst du nicht eine neue Oma werden? Ich sage, wie sollen wir denn das machen? Weißt du, du läufst nicht mehr so gut. Du müsstest auch ein bisschen abnehmen. Und deine weißen Haare, die kannst du behalten. Das sieht gut aus. Und ich bin aber nie eine neue Oma geworden.
Ja, es ist schade, dass wir jetzt kein Bild dabei haben. Dann könnten alle daran teilhaben, dass du so eine Ausstrahlung hast, dass so viel Zufriedenheit und Freude von dir ausgeht.
Es ist
viel
ja,
Lebendigkeit auch.
Es ist ja auch kein Grund, traurig zu sein. Ich hatte ein wunderschönes Leben. Es geht mir hier gut. Und was will ich mehr? Und ich habe hier so nette Bekannte. Nein, das ist wirklich wahr. Das wäre ganz böse, wenn ich unzufrieden wäre.
Ja, und du stellst dich ein auf das, was ist. Ich muss noch mal die eine Geschichte erzählen, die ich in Erinnerung habe. Irgendwann hast du ja gemerkt, dass das mit den Beinen nicht mehr ganz so einfach ist, mit dem Laufen nicht mehr ganz so einfach ist. Du hast gesagt, du hast Pudding in den Knien. Und dann stand ja die Entscheidung an, was mache ich jetzt? Der Kopf sagt, ich brauche einen Rollator, aber ich kann doch nicht mit dem Rollator durch die Stadt gehen, und hast dich da lange gewunden vor dieser Entscheidung auch. Und irgendwann hast du dann aber gesagt, ich möchte gerne unter Menschen sein und dazu brauche ich den Rollator, und hast dich dann entschieden und hast den Rolls-Royce unter den Rollatoren gekauft, ein quietschegrün, das schickste Modell, was auf dem Markt ist. Das ist auch so eine Geschichte, die ich immer wieder bedenke.
Ja, der Rolls-Royce, heute muss ich ihn täglich nehmen. Damals, als ich vor 2,5 Jahren nach hier kam, da hat er noch in der Ecke gestanden und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, dich brauche ich nicht. Heute muss ich sagen, bitte kannst du herkommen, damit wir beide loslaufen. Wir mögen uns beide noch nicht. Aber wie war das? Der Not gehorchen, nicht dem eigenen Triebe.
Schön. Ach, Gerdi, bei dir ist das Alter sogar bunt. Ich habe gehört, du hast mal Qigong gemacht. Du spielst Bridge mit den Damen hier im Haus. Du sitzt beim Fußballspiel und ihr habt miteinander viel Freude. Das ist doch wirklich ein Geschenk.
Es ist ein Geschenk, hier zu sein.
Aber und so zu sein.
Das weiß ich nicht. Es ist ein Geschenk, hier zu sein.
Nun bist du auch sehr diszipliniert, liebe Gerdi.
Ja, das
also,
muss ich doch.
Was die Ernährung angeht, zum Beispiel. Oder dass du auch jahrelang morgens noch auf deinem Ergometer gesessen hast.
Ich mache hier noch jeden Morgen Gymnastik.
Jeden Morgen? Das kleine Programm?
Das gleiche Programm. Es fällt mir sehr schwer. Es ist nicht viel. Es sind so vielleicht 8 bis 10 Minuten. Mehr ist es nicht. Aber dabei schimpfe ich mit mir selber. Du hast einen Vogel, lass es sein, das tut weh, aber ich mache es.
Ja, und es hilft dir.
Hilft nicht, aber es ist doch, es hilft zum Geradegehen. Es hilft, sich nicht hängen zu lassen.
Ja, und das magst du ja sowieso nicht, wenn man sich hängen lässt.
Nein, das mag ich nicht, weil man selber die Dumme ist. Man tut sich ja selber keinen Gefallen. Das muss gemacht werden und dann wird das gemacht.
Das hast du ja auch mal einer gemeinsamen Bekannten von uns so weitergegeben. Wir müssen immer auf uns achten.
Ja.
Ja.
Achtet weiter keiner auf uns. Und wenn du selber gern du selbst bleiben möchtest, dann musst du auf dich achten.
Ja.
Und wenn du, das habe ich immer gesagt, mit offenen Augen durchs Leben gehst, dann lernst du vom Leben ganz viel.
Ja.
Das gibt dir ganz viele Tipps. Du musst nur aufpassen.
Du strahlst einfach so viel Leben auch aus, so viel Erfahrung und so viel, ja, so Kraft. Das ist schon etwas Besonderes.
Und da bin ich auch sehr dankbar für. Das habe ich nirgends hergeholt. Das ist einfach da.
Ja.
Weil es mir Freude macht. Und vor allen Dingen, weil ich mich freue, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Es gibt so ein paar Menschen, von denen kann ich so viel lernen.
Ich von dir auch.
Danke. Ja, Gerdi, ich glaube, wir haben erstmal genug erzählt.
Ich glaube, da kannst du.
Und wer noch mehr wissen möchte von dir, der darf einfach mal anrufen.
Aber nicht selbstverständlich. Meine Telefonnummer hast du und da kannst du mindestens die Hälfte rausschneiden.
Wir werden sehen. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Und ich sage vielen Dank, dass du da bist.
Dankeschön.